Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zu Irgendwas mit Energie, dem Energate-Podcast. Mein Name ist Christian Silos, ich bin der Host des Podcasts und ich freue mich ganz besonders, heute einen Gast bei mir zu haben, nämlich Aurélie Almani, die Vorstandsvorsitzende von EnerCity, einem der größten deutschen Energieversorger und Energiedienstleister. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, ich freue mich sehr.
Ich habe gleich zu Beginn eigentlich gar nicht die ganze Geschichte erzählt, denn eigentlich bin ich nämlich heute der Gast. Ich darf nämlich hier heute bei EnerCity in Hannover sein, am Glockseeplatz in einem schönen, modernen, lichtdurchfluteten Gebäude. Und Frau Almani, Sie sind seit knapp zwei Jahren hier die Vorstandsvorsitzende. Wie ist es Ihnen denn bisher ergangen?
Ich würde sagen, Dynamik, genau wie der Markt. Sehr committed auch. Also ich bin da zu EnerCity gewechselt, zu einer Mannschaft, die Energie- und die Wärmewende machen will. Wir sind stolz, Frontrunner zu sein. Wir sind sehr mutig nach vorne gerichtet in dieses Kompanie. Das sieht man auch mit dieses Gebäude. Das Gebäude ist ein Signal für, wir wollen mehr, wir wollen modern, wir sind offen. Wir sind Dynamik und wir lernen jeden Tag in diesem Umfeld zu agieren, uns selber zu entwickeln und unsere Rolle der Frontrunner in diesem sehr anspruchsvollen Umfeld, wie wir sicherlich heute diskutieren werden, weiterhin Kurs zu halten. Das ist EnerCity.
Bevor wir nach vorne gucken, noch mal ein kleiner Blick zurück, als Sie hier gestartet sind. Kamen Sie ja durchaus auch schon mit Erfahrung aus dem Energiegeschäft. Sie waren vorher Geschäftsführerin bei Senec, einem Speicherhersteller. Sie waren bei Yellow, auch vorher schon im EnBW-Konzern. Was waren Ihre Erwartungen, als Sie nach Hannover zu EnerCity gekommen sind? Und was war dann vielleicht doch auch anders, als Sie es erwartet hätten?
Ja, also die Erwartung war in einem Unternehmen mit einer starken Verankerung mit der Stadt Hannover. Das war für mich auch neu. Das war auch ein Reiz, muss ich einfach sagen. Die Energie- und die Wärmewende ganzheitlich zu machen. Also die EnerCity hatte sich schon, bevor ich kam, da sehr stark committed. Ich finde, dass die EnerCity auch über ihre Brand und ihren Namen auch sehr, sehr modern auftritt, mit dem Anspruch, das nicht nur in Hannover zu machen, aber auch in ganz Deutschland. Und mit dieser Erwartung bin ich gekommen und muss ich sagen, sie haben sich ganz erfüllt. Ja? Das heißt, ich sehe, dass wir diese Energiewende machen und zwar sehr dynamisch, sehr sportlich. Ja? Wir machen der Kohleausstieg bis 2028 hier in Hannover. Das heißt, wir sind sehr stark in einem Umsetzungspfad unterwegs. Was wirklich schön und das ist eine neue Erfahrung, ist diese enge Zusammenarbeit mit der Stadt Hannover. Ich wusste nicht ganz genau, was auf mich erwartet, um ehrlich zu sein. Das kannte ich von Yellow und Senec in dieser Form nicht. Und da habe ich wirklich diese positive Facette, die sogenannte Stadtwerke, diese regionale Verankerung und das heißt Verantwortung und Nähe zu Kunde. Und das ist auch etwas Positives und das ist ein Gewinn für mich persönlich. Also eine positive Überraschung, dass Politik und Industrie sehr eng zusammenarbeiten können und gemeinsam Verantwortung tragen und gemeinsam einen Plan halten. Und ich glaube, das ist, was wir öfter hören in der Industrie. Zuverlässigkeit ist ein wichtiges Thema. Und darüber kann ich nur sagen, aus Hannover heraus, die ist gegeben und das ist eine sehr positive Zusammenarbeit.
Dann guckt mal in die Stadt, aus der ich heute angereist bin, nämlich nach Berlin. Sie sind hier seit zwei Jahren im Amt. Die aktuelle Bundesregierung ist jetzt seit gut einem Jahr im Amt. Wie gucken Sie auf ein Jahr schwarz-rote Energiepolitik? Haben sich die Erwartungen da auch erfüllt?
Also erstmal, bevor ich auf Erwartungen gehe, ich gucke zurück und es ist ultra laut. Also man redet sehr viel über unsere Ministerin, man redet sehr viel über Energie und man redet sehr viel kontrovers auch. Und das ist eine Herausforderung, um ehrlich zu sein. Und der andere Herausforderung, man redet sehr also sehr in Detail und sehr kompliziert. Das heißt, die Mitnahme der Kunde, die am Ende die Energiewende zusammen mit uns letztendlich machen muss, ist aus meiner Sicht schwierig. Also das ist vielleicht das Erste, also das ist super laut über das Thema selbst, über die Person selbst, aber für die Kunde, ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich etwas an Thema mitnehmen, wo sie sagen, ich habe Klarheit, Sicherheit gewonnen und ich weiß, was zu tun ist. Das ist das erste Punkt. Der zweite Punkt ist, es wird sehr, sehr viel über Kosten gesprochen, was prinzipiell richtig ist. Also das ist ein sehr starker Fokus auf Systemkosten, wird gerade gesetzt. Und auf das Thema Netz, Netzstabilität, Netzausbau, Netzkosten. Ja? Und ich halte dieses Thema sehr relevant. Aber die Frage ist, besprechen wir dieses Thema mit einer Vision oder besprechen wir dieses Thema mit kurzfristiger Maßnahme? Und nachdem die Ministerin gestartet mit einem Monitoring, das halte ich auch für richtig, wenn man startet, man muss erstmal einen Überblick gewinnen, wo wollen wir hin, was sind die Herausforderungen auf diesem Weg. Eine kleine Klammer, also Dämpfer kann ich ransetzen, ist, dafür hat sie die Werbewende vergessen und das ist aus meiner Sicht echt nicht so ganz richtig gewesen. Aber ich finde das gut, dass man mit einem Monitoring startet, dass man also eine strukturierte Diskussion macht. Und was die letzten Monate aber passiert ist, ist sehr viel Themen, die on hold waren aus der alten Regierung, dass die wirklich jetzt umgesetzt werden. Es gibt drei große Themen, die jetzt angepackt werden. Der erste ist also die Kraftwerkstrategie. Das hatte der alte Regierung auch schon gebracht und diskutiert mit der EU. Und jetzt gehen wir wirklich in der Umsetzung, also mit der ersten Aufschreibung in 26, glaube ich, ist eine wichtige Sache. Aus dieser Diskussion ist ein absoluter Fokus plötzlich auf Gas gesetzt worden. Und es gibt keine Unterscheidung zwischen, wir brauchen eine Kraftwerkstrategie, auch das ist eine Vereinbarung mit der European Union. Und in der anderen Seite, Gas ist ein wichtiges Mittel für Deutschland. Also ich glaube, das ist zwei getrennte Diskussionen, die werden aber vermischt. Also das finde ich wirklich schade. Der zweite Thema, was sehr stark in den Vordergrund gesetzt haben, ist die Gebäudemodernisierungsgesetz. Wir sind mittendrin. Das ist eine kritische Diskussion, um sehr ehrlich zu sein auch, weil es ist auch die Frage, was das betrifft, das Endkunde, welche Botschaft und welche Orientierung gebe ich das Endkunde? Und da finde ich unter die Aussage eine Technologieoffenheit haben wir letztendlich aus meiner Sicht die Orientierung für die Kunde komplett verloren. Und das dritte Thema, die sehr stark neben Agnes, also Netze, ist auch der Ausbau der Erneuerbaren, die letztendlich eine große Unsicherheit reingekommen ist über diese Release-Preiskosten. Das heißt, wir sehen, dass es wird Themen angepackt, es wird auch Anker gesetzt, aber diese Anker zählen nicht unbedingt momentan an eine Stabilisierung, sondern an eine Sicherheit, sowohl für Endkunde als auch für die Branche. Und da spreche ich auch an die Branche. Und deswegen bei jeder Podiumdiskussion, bei jedem Podcast oder kriegt man immer noch, was wünschte sie sich von der Ministerin? Und zu 99% der Fälle Zuverlässigkeit für die Investitionen und so weiter, Sicherheit. Und allein ist das ein Symbol, dass wir deutlich mehr zusammenarbeiten müssen, dass die Politik viel mehr auf langfristige Ziele setzen sollten und das Kleinkram letztendlich die Industrie lassen sollte.
Okay, da haben Sie ganz viele Themen angesprochen, die wir jetzt nochmal vertiefen können. Übergeordnet stand ja zu Beginn auch der Legislaturperiode, dass sich die Bundesregierung vor allem zum Ziel gesetzt hat, die Bezahlbarkeit wieder stärker in den Fokus zu rücken. Das haben Sie gerade auch angesprochen. Und gleichzeitig aber auch schon betont, es sind viele Maßnahmen dann ergriffen worden, die auch in der vorangegangenen Legislaturperiode eigentlich schon auf Papier standen, die umgesetzt werden sollten. Es kam nicht mehr dazu. Vieles betrifft aber vielleicht eher eine Umverteilung von Kosten, wenn man da nochmal sozusagen das kurz zusammenfasst. Also es gibt den Zuschuss zu den Netzentgelten, die EEG-Umlage wird weiterhin aus dem Haushalt finanziert. Es gibt eine Gasumlage, die abgeschafft worden ist, aber die sozusagen ja dann auch über den Haushalt finanziert wird. Stromsteuer sollte abgeschafft werden. Also es gab das Ziel insgesamt, die Stromkosten um 5 Cent pro Kilowattstunde zu senken. Aber das ist erstmal alles Umverteilung. Und Sie haben ja die systemischen Kosten angesprochen. Da gibt es, glaube ich, noch einige Leerstellen. Sehen Sie es auch so?
Ja, weil diese Infrastrukturkosten, muss man ehrlicherweise sagen, die wachsen. Das ist immer, also das ist mathematisch. Wir investieren deutlich, wir müssen deutlich investieren und diese Kosten werden wir stabilisieren, wenn wir zwei Dinge machen, wenn wir schaffen, ein System zu kreieren, wo wir weniger Investitionen tätigen müssen. Das hat sehr stark auch, wie viel Überbauung muss ich denn machen, um das System stabil zu halten? Und da ist die Antwort aus meiner Sicht sehr stark mit Flexibilität, Speicherung und so weiter. Und das wurde noch nicht so richtig stark angepackt. Und das Zweite ist, die Reduzierung der Systemkosten können wir nachhaltig hinbekommen über die Konvergenz oder die Sektorkupplung. Ja, das heißt Mobilität und Wärme. Das heißt, das ist keine kurzfristige Themen. Und deswegen ist momentan eine Zwischenlösung, eine Umverteilung, muss man so ehrlich sagen, was die Regierung teilweise gemacht hat. Und der zweite, und das ist die langfristige Ziele, an dem wir wirklich rangehen müssen, ist das Thema Flexibilität, Marktsignale und die Sektorkupplung sehr konsequent letztendlich umzusetzen. Darüber sollen wir mehr sprechen, ja.
Aber stattdessen spricht die Regierung ja vielleicht eher darüber, Infrastruktur, den Ausbau der erneuerbaren Energien auch einzubremsen, also quasi den Stromverbrauch, der jetzt zurückblickend ja tatsächlich noch nicht so stark angewachsen ist, wie es eigentlich angedacht ist. Da sind die Zuwachsprognosen, momentan werden die eher am unteren Rand gehalten, um so Kosten zu minimieren und zu sagen, wir bauen etwas langsamer Erneuerbare aus. Wir nehmen vielleicht ein bisschen den Druck aus dem Netzausbau, aber da stellt sich die Frage, in der Perspektive, kann weniger Energiewende zu geringeren Kosten führen?
Ich glaube nicht. Also das ist, um da klar zu beantworten. Erstmal, ja, der Bedarf steigt nicht so stark wie geplant. Das war das Ergebnis dieser Monitoring. Aber gleichwohl, das Ergebnis des Monitoring heißt, wir müssen noch kräftig ausbauen, um dieses moderate Szenario letztendlich überhaupt erfüllen zu können. Das heißt, die Energiewende hier jetzt zu bremsen, ist nicht, was das Ergebnis oder die Lese haben, aus dem Monitoring vielleicht diese Punkt zu machen. Das heißt, wir müssen kurzfristig weiterhin Kurs halten und diese Energiewende machen. Und der zweite Punkt ist, in Deutschland, wir haben uns für eine Energiewende entschieden. Und zwar nicht heute, nicht gestern. Wir haben uns vor 15 Jahren, 20 Jahren und ein 8. Energie entschieden. Und das ist ohne Kohle und das ist ohne Atom. So. Und daher ist die erneuerbare Energie letztendlich das A und O oder der Kern unserer Energiewende in Deutschland. Und das ist daher ist der Fokus darauf zu setzen, aus meiner Sicht mehr als angemessen oder genau das Richtige. Und wir müssen letztendlich als mit der Regierung zusammen, also mit der Politik zusammen oder der Industrie zusammen, okay, wenn wir dieses Systemmodell haben, wie schaffen wir also effizient, kostengünstig diese Energiewende umzusetzen? Und ein Kernwort ist Flexibilität. Das ist meine persönliche Meinung. Also wir müssen viel mehr Fokus auf Flexibilität, viel mehr mit Marktsignale arbeiten, mit Speicherung, um diese Herausforderung nachhaltig anzupacken.
Da gibt es dann ja momentan auch durchaus Bestrebungen der Bundesnetzagentur, auch hier die Weichen neu zu stellen in Richtung Flexibilität. Wenn man auf der anderen Seite aber dann nochmal die Tagespolitik vielleicht auch in Berlin anguckt und sich die Reise ansieht von einem Koalitionsvertrag, der durchaus ein Festhalten an Klimazielen festgeschrieben hat und jetzt aber guckt, in welche Richtung gehen die energiepolitischen Entscheidungen, da entstehen ja durchaus Fragezeichen. Was macht das mit einem Unternehmen oder was bedeutet das für ein Unternehmen wie Enercity? Sie haben es ja gesagt, Enercity geht voran, sie wollen Frontrunner sein. Sie haben sich auch in der Vergangenheit schon längst auf diesen Weg gemacht. Sie sind unterwegs und jetzt entsteht plötzlich der Eindruck, dass Klimaziele, Energieziele in Frage stehen. Wie gehen Sie damit um?
Erstmal nochmal zwei Themen. Also die Klimaziele, die sind verankert eher in Deutschland und die wurden nicht in Frage gestellt. Es steht immer noch überall 2045 und offiziell übrigens steht immer noch 2045. Es gibt die Diskussion, ob wir das schaffen werden. Das stimmt. Aber diese Diskussion ist erstmal theoretisch und wir als Industrie, die diese Teil, diese Umsetzung der Klimaziele oder der sehr wesentliche Rolle für diese Klimaziele, gelten erstmal diese Klimaziele. Und unser Beitrag ist sowohl unser Unternehmen in der City so aufzustellen, dass wir das auf jeden Fall erreichen werden. Und wir haben mit der Stadt Hannover noch strengere Ziele letztendlich definiert. Ja? Und unser Beitrag ist, unsere Kunden dabei zu begleiten, dieses Klimaziel zu erreichen. Das heißt, ich führe keine Debatte letztendlich, was ist der richtige Ziel. Ja? Ich beschäftige mich jeden Tag letztendlich an die Umsetzung dieses Ziels. So. Und der zweite Punkt ist, wir arbeiten in einem Bereich, wo wir über Infrastrukturprojekte sprechen. Wir reden über Projekte, die 20, 30 Jahre Laufzeit haben. So, dann Sie brauchen nur nochmal zu gucken. Heute, wir sind 2026, 2045 ist das offizielle Ziel. Das ist noch nicht mal 20 Jahre. Das heißt, wir als Industrie sind wir sehr daran angewiesen, also in eine Umsetzungsweise zu kommen, weil sonst würden wir niemals unsere Verpflichtung erfüllen können. Und wir müssen diese Investitionen bis 2045 auch aufteilen. Das hilft uns nicht, wenn der Brocken letztendlich in 2040 kommt. Da würden wir das nicht umsetzen können und das wäre wirtschaftlich auch nicht angemessen. Daher ist meine Anstellung nicht eine Diskussion über die Ziele. Meine Anstellung ist, wie schaffe ich, die nächsten 20 Jahre das so aufzuteilen, dass es für unsere Kunden, für unsere Wirtschaft, für unsere Unternehmen in der City also wirtschaftlich ist und tragbar ist. So. Das ist meine primäre Aufgabe. Es ist klar, dass momentan, was in der Politik passiert, es führt zu zwei Dingen. Einige meine Kollegen in der Energiewirtschaft, die sagen, wir machen erstmal nicht, wir warten mal ab, was noch kommt von der Politik. Aus meiner Sicht nicht die richtige Anstellung, weil die Technologie für die Energie und die Wärmewende, die sind da, die müssen umgesetzt werden. Es wird keine neue Technologie letztendlich zustande kommen über die Politik. Und für uns ist das so, dass wir teilweise, es gibt das Risiko, dass wir bestraft werden können, in Anführungszeichen, weil wir sehr frühzeitig damit angefangen. Ich nehme einfach als Beispiel die Wärmewende. Das ist so, dass diese grüne Technologie rechnet einfach daraus, dass die konventionelle Technologie mit Gas auf jeden Fall immer teurer werden. Gas wird immer teurer über auch die CO2-Emissionen. Und wenn diese Modell, wenn dieser Marktmechanismus, in dem die wir zugrunde gelegt haben, unsere Investitionen zu tätigen, nicht mehr relevante sind, dann kommen wir letztendlich extrem unter wirtschaftlichen Druck. So, man kann lange meckern, das hilft nichts. Das heißt, uns ist wichtig, dass wir zusammen mit der Politik auch einen guten Dialog finden, um diese Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Und wir als Unternehmen müssen wir uns auf diese sehr wettbewerborientiert, diese Ergebnisdruck letztendlich, die bei uns besteht, aufstellen. Und das tun wir letztendlich intern mit unserer Mannschaft, dass wir uns für die Zukunft vorbereiten mit einigen internen Projekten und Programmen, die wir hier gestalten.
Sie haben gerade gesagt, dass Sie das alles natürlich auch mit Blick auf Ihre Kunden, auf Haushalte, auf Gewerbe, Unternehmen, Industriebetriebe, auch hier in der Region machen. Und da ist ein ganz zentraler Punkt, sind die Netzkosten. Das haben Sie angesprochen, um das ganze Energiesystem zukunftstauglich zu machen, muss auch die Infrastruktur ausgebaut werden. Das verursacht natürlich zwangsläufig Kosten. Wo sehen Sie da Einsparmöglichkeiten?
Also ich möchte die Frage auf zwei Ebenen antworten. Auf Ebene der Kunde und dann auf Ebene der Enercity. Also wenn ich auf Ebene der Kunde gehe, also und ich führe auch persönlich ein paar von diesen Dialoge, weil die mir besonders wichtig ist, erstmal, man muss einfach sagen, der Kunde sagt nicht nur, Energie sind die Probleme in Deutschland. Ja, wir wissen alle, wir haben so Strukturkosten in Deutschland, die genauso problematisch oder sogar größer als die Energiekosten. Diese Bemerkung erlaube ich mich, weil ich finde das immer, dass wir als Energiebranche in Kakao gerollt wird, immer über die Energiekosten, aber das ist nicht nur das. Ich kann aber Dinge beeinflussen und was ich beeinflussen kann, sind mehr die Energiekosten. Das heißt, was ich sage zu den Industriekunde ist perspektivisch, werden die Netzkosten steigen. Das ist ein Fakt. So, was können wir dagegen tun, ist die Flexibilität des Unternehmens einfach nutzen. Wo steht die Flexibilität? Wie können wir letztendlich über die Flexibilität die Kosten optimieren, Energiemanagementsystem zu machen, dynamische Tarife und so weiter? Es gibt Lösungen im Raum und ich kann Ihnen sagen, die Industrie ist sehr bemüht und bewegt auch, dies zu heben. Und wir sprechen aus unserer Erfahrung der Energie- und Wärmewende. Wir teilen das mit unsere Kunden und versuchen verzahnt, diese Transformation beim Kunde zu machen. Sprich, also ich mache ein einfaches Beispiel. Eine Kunde, der momentan so einen gewissen Energiebedarf haben, dann wir können diesen Energiebedarf in Zukunft decken über Fernwärme, dann die Temperaturerhöhung über eine Wärmepumpe. Also man muss nur individuell mit dem Kunden sprechen, um die Lösung mit denen zu besprechen, dass die A, diese Energiekosten optimieren, also über der Marktfluktuation und B, diese Transformation optimal mit Energieversorger letztendlich machen. Das heißt, die Welt ist nicht so schwarz-weiß. Es gibt individuelle Lösungen, die wir finden und wo der Kunde sich optimieren kann. Das ist das eine Punkt. Der zweite Punkt ist, was kann ich tun als Enercity, um diese steigenden Kosten zu reduzieren? Erstmal, was ich Ihnen vorher gesagt habe, die Sektorkupplung ist entscheidend für eine gute Verteilung der Netzkosten. Und das heißt, wir treiben die Wärmewende sehr konsequent in Hannover, weil wir wissen einfach, dass diese Netzkosten, die wir haben, die werden sich viel besser aufteilen, wenn diese Sektorkupplung stattgefunden hat. Das Gleiche machen wir im Bereich Mobility. Also Hannover ist an der Stadt, wo eine große Anzahl an Ladesäulen ist, wo man auch an der Ladesäule dynamische Tarife auch hat bei Zoe. So, das ist die Dinge, die wir machen können. Und das Dritte ist wirklich, dass wir das Thema Flexibilität und Digitalisierung der Netze rangehen, dass wir diese dynamische Netzentgelt auch angehen. Und das ist die Dinge, die wir machen können. Ne? Und momentan ist die Kapazitätsnutzung an Netz im Durchschnitt in Deutschland bei 60%. Also das heißt, wir bauen wirklich viel, viel mehr, als wir brauchen. Das ist das typische Modell in Frankreich. Maximale Last und dann sehen wir. Und deswegen müssen wir mit unseren Kunden nochmal sagen, wie oft braucht ihr diese maximale Last? Wie können wir überhaupt bauen? Wie können wir die Flexibilität nutzen, um diese Investition zu reduzieren? Und das tun wir.
Sie haben als eine zentrale Lösung die dynamischen Netzentgelte angesprochen. Ja. Darüber wird schon seit geraumer Zeit diskutiert. Enercity war eines der Unternehmen, das sich relativ schnell dazu bekannt hat, weil sie darin klare Vorteile sehen. Das teilen nicht alle Unternehmen. Es gibt viele Stadtwerke, die das eher kritisch sehen. Warum blicken Sie so positiv auf die dynamischen Netzentgelte?
Wir müssen immer im Blick haben, für welches System haben wir uns Deutschland entschieden. Und das System heißt erneuerbare Energie. Das System heißt Ölvolatilität. So. Das heißt, kurz, also mittel- oder langfristig werden wir nicht rumkommen, diese Flexibilität irgendwie zu bespielen, sondern wir dieses System unbezahlbar. Das heißt, ich komme von der Vision heraus. Und wenn ich sage, das wird kommen, dann bin ich mir ist lieber gleich zu Beginn Teil von dieser Veränderung zu sein, als diese Veränderung zu gestalten, als letztendlich irgendwie ein paar Monate später und ich muss wieder mich optimieren und ein System übernehmen, die ich erstmal kennenlernen muss. Ja, das heißt, es gibt eine klare Überzeugung, dass wir nicht drumherum kommen. Das ist eine klare Überzeugung, das ist der einzige Weg, auch die Systemkosten zu optimieren. Und deswegen präge ich heute, dass wir uns damit mit diesem Thema beschäftigen, dass wir heute starten müssen. Ja, das ist die Motivation. Und ich weiß, dass es kurzfristig nicht immer zu Vorteil ist. Das ist der Grund, warum viele meiner Kollegen das ablehnen, weil es kurzfristig möglicherweise einen Verlust an Ergebnis bedeutet. dieser Verlust an Ergebnis, er wird jetzt oder später kommen. Das heißt, wir müssen uns letztendlich aufstellen für diese neue Welt. Das Geld wird anders verdient, perspektivisch. Und das möchte ich jetzt gestalten und nicht später.
Und als anderen wichtigen Punkt haben Sie die Wärmewende angesprochen. Nicht nur, weil natürlich es ein klares Ziel, auch die Wärmeversorgung zu dekarbonisieren ist. Sie sind da in Hannover schon viele Schritte gegangen. Auch die Stadt hat ambitionierte Ziele. Die Wärmewende ermöglicht auch eben die Kosten, die im Stromsystem breiter zu verteilen. Das haben Sie auch gerade angesprochen, gerade dann eben noch in den nächsten Sektor, dann in den Mobilitätsbereich. Aber wenn wir bei der Wärmewende erstmal bleiben, auch da war das Gebäudeenergiegesetz, das Sie vorhin angesprochen haben, ein sehr strittiges Thema schon in der vergangenen Legislaturperiode. Und auch in dieser Legislatur wird jetzt unter neuen Namen noch hart darum gerungen. Und das bringt vor allem einen, zumindest auf den ersten Blick, einen neuen Kurs mit sich. Also möglicherweise doch eine längere Brücke für Gastechnologien. Auch da haben Sie für sich und für Enercity eigentlich längst einen anderen Weg entschieden. Wie blicken Sie da nach Berlin, wenn Sie sich auf die Reise gemacht haben und dann plötzlich von hinten doch wieder eine andere Richtung vielleicht aufgezeigt oder vorgegeben wird?
Ja, also ich blicke also nicht zufrieden Richtung Berlin bei dieses Thema. Erstmal unabhängig von der Inhalt, ja, weil wir wieder an eine Diskussion führen, die zu Unsicherheit führt. Und nur sehr wenige Leute überhaupt verstehen, worüber diskutiert wird. Daher am Ende kommt nur Bottomline runter. Naja, also Gas hat gewonnen, Hörleistungen sind wieder möglich. Das ist das Bottomline, was wir in den Nachrichten hören. Und das ist wirklich ein falsches Signal, weil jeder weiß, dieses Ziel 2045 bedeutet, dass genau diese zwei Technologien für Privatkundensegment spätestens komplett raus sind. Also und deswegen bin ich kritisch, weil in der Kommunikation am Ende zum Endkunde kommt eine Botschaft, die aus meiner Sicht der Regierung möglicherweise auch nicht supportet und zweitens, die auf jeden Fall nicht gut ist für uns auch in Hannover. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn man inhaltlich dann an das Thema reingeht, es gibt sehr viel Polemik da hinten auch, ja, zwischen Gebäudeenergie, also GEG und GMG. Ja. Das brauchen wir heutzutage nicht, wenn man mich fragt. Man braucht einfach Klarheit und Dynamik und nach vorne gerichtet zu sein. Und die Lösungen in diesem Gebäudemodernisierungsgesetz sind Lösungen für einzelne Fälle, die aus meiner Sicht definitiv nicht die Mehrheit auch noch dazu ist. Das heißt, wir mit der Hoffnung, dass wir jeden Einzelfall über ein Gesetz regelt, man bringt letztendlich an Unruhe und an Unklarheit. So, das wäre der zweite Punkt. Also das macht mich unzufrieden. Das dritte ist für eine Firma wie Enercity. Wir haben uns klar committed zu diese Wärmewende. Wir sind mittendrin auch. Ja? Das heißt, wir werden deutlich mehr Aufwand in Dialog mit unseren Kunden haben, um die Themen letztendlich umzusetzen. Ja? Und das bezahlt niemanden. Das macht diese Energie- und Wärmewende noch teurer. Also das macht die Energiewende nicht billiger, diese Gebäudemodernisierungsgesetz. Und das ist für mich persönlich bedauerlich. Und die Lösung mit Biogas oder diese Biogastreppe, ich meine, die würden genug zerrissen in der Öffentlichkeit, dass ich nicht so weiter kommentieren muss jetzt heute.
Wir führen diese Debatte ja pikanterweise, aber auch noch in einer Zeit, wo wir gerade weltweit steigende Energiepreise für fossile Energien sehen. Wir spüren das an den Tankstellen. Viele Kundinnen und Kunden sehen das vielleicht noch nicht so stark bei ihren Gaspreisen. Wie ist Ihre Einschätzung? Wie wird sich der Iran-Krieg auf die Endkundenpreise im Gasmarkt auswirken?
Tja, also das ist eine neue Erkenntnis. Es gibt eine gewisse Entkopplung von Öl und Gas. Also es ist was Neues, die in dieser Krise entstanden ist. Das liegt einfach an diesem neuen Gasmarkt. Wir wissen alle, das ist etwas, dass der Gaspreis so, er ist gestiegen. Ne? Die Kunden werden das nächstes Jahr schon spüren, dass der Gaspreis gestiegen, aber er ist nicht gestiegen, wie wir das in der Ukraine-Krise gesehen haben. Das ist nichts zu vergleichen. Und perspektivisch ist aufgrund von diesem Volumen an Gas auf dem Markt, er tendenziell letztendlich nicht stark wachsen wird. Die Frage ist nur, was bezahlt der Kunde am Ende? Er bezahlt nicht nur dem Gas, was auf dem Markt verhandelt wird. Er bezahlt der Gasnetz, er bezahlt die CO2-Preisen. Und das wird definitiv steigen. Das heißt, auch wenn das Thema sich ein wenig verschiebt, der finanzielle Risiko für die Kunden mittelfristig ist weiterhin sehr, sehr hoch mit dieser Technologie. Das muss man einfach so sagen.
Das heißt, wenn wir vielleicht den energiepolitischen Teil unseres Gesprächs jetzt abschließen. Sie haben vorhin die Wünscht-ihr-was-Frage selbst schon angesprochen und schon beantwortet, dass es ganz oft mit Verlässlichkeit und langfristigen Rahmenbedingungen darauf geantwortet wird. Was brauchen Sie noch?
Ich möchte, dass die Regierung viel stärker an langfristige Themen arbeiten, als was sie heute machen. Das ist, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass die Regierung auch Klarheit gibt, wie wir diese Ziel 2045 und seine Haltung zu der erneuerbaren Energie. Ich meine, sie brauchen nur das Monitoringbericht zu sehen und die Haltung ist eigentlich schwarz-weiß geschrieben. Das ist die Lösung für Deutschland. Aber wenn wir heute in der Kommunikation rund um Traverse-Strategie, Gebäudemodernisierungsgesetz, Redispatch-Kostenvorbehalt, dann kommt eine völlig andere Botschaft in der Gesellschaft und in der Industrie. Und dieses Konflikt erwarte ich, dass die Regierung löst.
Ein Thema, das oft auch genannt wird dabei, was Sie nicht getan haben, aber ist ja Stichwort Bürokratie. Da haben Sie als Unternehmen ja auch einiges zu tragen. Der Wunsch wird dann oft in Richtung der Politik von Unternehmen gerichtet. Ich würde die Frage aber gerne mal umdrehen. Welche Verantwortung haben die Unternehmen eigentlich selbst beim Thema Entbürokratisierung und was unternehmen Sie bei Enercity, um Ihren Mitarbeitern und ihren auch Projekten, die aus dem Unternehmen herauskommen, mehr Freiheiten zu geben?
Also erstmal, um Ihre Frage zu beantworten, wir haben eine große Verantwortung für Entbürokratisierung auf zwei Ebenen. Erstens, wir müssen letztendlich kurzfristige Themen, die momentan die Politik für uns löst, selber lösen. Weil wir werden das deutlich pragmatischer mit ein besseres Know-how und besseres Know-how über die Prozesse machen. Und das führt automatisch zur Entbürokratisierung, also dass die Regierung mehr auf mittelfristig bis langfristige arbeitet und wir als Branche wirklich das Kurzfristige auf jeden Fall lösen. Das Zweite, wo wir an der Entbürokratisierung arbeiten, ist die Digitalisierung. Deutschland ist nicht gut für Digitalisierung, Energiebranche ist besonders nicht gut für Digitalisierung und wir müssen dieses Thema jetzt performen. Ja, wir werden die Flexibilisierung auch und die Reduzierung der Netzkosten nur über Digitalisierung. Das heißt, Digitalisierung ist ein großes Thema. Wir investieren als Enercity unheimlich viel Geld. Und die Nutzung von AI, also als KI, selber einfach effizienter zu sein. Oder ich sage immer, dass unsere wichtige Assets, das ist unsere Mitarbeiter, sich mit Themen beschäftigen, die wirklich Relevanz für die Energie- und die Wärmewende und nicht so zu viele manuelle Tätigkeit machen. Und das ist einfach, was wir machen. Und deswegen finde ich, haben wir eine große Verantwortung. Und das Letzte, das ist etwas, wo wir wirklich schlecht in der Energiebranche, das hat an der Kleinteiligkeit unseres Geschäfts. Wir müssen echt deutlich mehr mit Standard über die Grenze heraus von Firmen. Und dann würden wir die Entbürokratisierung richtig nach vorne bringen.
Das heißt, eine Stärkung der Zusammenarbeit auch zwischen den Unternehmen, gerade Kooperationen werden ja häufig auch als Schlüssel genannt, um auch kleineren Unternehmen ja den Weg zur Energiewende, zur Realisierung der Herausforderungen auch überhaupt erst zu ermöglichen. Kooperationen waren bei Ihnen zumindest zuletzt auch in einem weiteren Sinne gefasst. Ein Thema Enercity ist bislang Gesellschafter beim Stadtwerkeverbund Tüger und die Tüger wiederum hält Anteile an Enercity. Sie haben jetzt kürzlich bekannt gegeben, diese Verflechtung auflösen zu wollen. Warum eigentlich?
Also ich mache zwei Schritte zurück, um diese Frage vielleicht präziser zu beantworten. Erstmal, Kooperation ist wichtig. Ja? Übrigens, ich sage immer, die Energie- und die Wärmewende machen wir mit und für unsere Kunden. Also das heißt, die Zusammenarbeit, die Kooperation mit Kunden und Politik ist erstmal ein sehr entscheidendes Faktor für das Erfolg der Energiewende. Das Zweite, und das hatte ich vorher angesprochen, es geht um Standards und so weiter. Das heißt, die Kooperation mit weiteren Unternehmen sind ganz relevant. Aber wir müssen diese Kooperation wirklich moderne denken, wo wir uns einigen so auf Standards, auf Märchen von Tätigkeit und so weiter. Das ist ganz wichtig, weil sonst sind die Kooperationen auch recht komplex. Also das ist das zweite Thema, die uns als Enercity beschäftigt. Und wenn Sie eine Kooperation auch angehen, es geht nicht nur um Standards, um Märchen von Aktivitäten. Es geht darum, wir müssen ein ähnliches strategisches Zielbild haben. Und also das sind die Rahmenbedingungen, und die wir uns setzen als Enercity, und ja, diese Entbürokratisierung, die Dynamik, die Geschwindigkeit, die Professionalisierung in Investitionen zu erfüllen. Und wenn ich jetzt auf die Züge letztendlich gucke, dann wir haben letztendlich gesehen, dass wir zwei strategische Vorhaben haben und dass unsere, also wir haben beide einen strategischen Prozess gestartet und festgestellt am Anfang, dass unsere strategischen Profile letztendlich so differenzierte sind, und im Rahmen dieses strategischen Prozesses haben wir uns entschieden, da unterschiedliche Wege zu gehen, was auch noch dazu die finanzielle Handlungsfähigkeit sowohl der Tüger als auch der Enercity verstärkt. Ja, und das heißt, es ist eine sehr so fundierte Diskussion und ein langer Prozess, den wir auf beide Seiten gemacht haben und zu dem Schluss gekommen, dass diese Entflechtung letztendlich für beide Seiten eine gute Sache ist. Und so ist diese Diskussion entstanden, und das war vor kurzem in der Presse, wo wir unsere Absicht auf jeden Fall bekannt gegeben haben.
Okay, dann bis hierhin vielen Dank für die klaren Worte. Die letzte Frage dieses Podcasts lautet: Haben wir ein Thema vergessen?
Ah, sicherlich. Also ich glaube, wir haben noch nicht die Lösung für die gesamte Energiewende gefunden. Aber das ist nicht in einer Frage zu beantwortet. Das heißt, ich freue mich, wenn wir solche Gespräche weiterführen und dabei uns gegenseitig zu helfen, unsere Jobs immer besser zu machen.
Gut, dann vielen lieben Dank, Frau Elmani, dass Sie zu Gast in unserem Podcast waren, und vielen Dank, dass wir mit unserem Podcast heute Gast bei Ihnen sein durften. Hat großen Spaß gemacht.
Sehr gern. Vielen Dank auch von meiner Seite.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.